Okay. Guten Morgen. Wir sind wieder bei der Vorlesung Gruppentheorie 2 bzw. Permutationsgruppen und ich möchte beginnen mit einem Dankeschön, weil ich nämlich letzte Woche Donnerstag einen Preis bekommen habe, den Preis vom Fachschaftsrat als beste Dozentin. Und ich weiß nicht, woher die ganzen Nominierungen gekommen sind, aber nur für den Fall, dass auch aus dieser Veranstaltung welche kamen, möchte ich mich sehr bedanken. Ich darf jetzt stolz den Ehrentitel das Zentrum aller Gruppen tragen. Darüber freue ich mich sehr und ich trage den Titel tatsächlich mit Stolz. Also für den Fall, vielen Dank dafür, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und leider werde ich heute zeigen, dass ich diesen Titel überhaupt nicht verdiene. Denn in einem Anfall von Wahnsinn habe ich beschlossen, heute was ganz anderes zu machen als geplant. Hier ist der neue Plan und das Wort Plan ist total unangemessen. Für die heutige Vorlesung. Ich möchte eine Übersicht geben über die Strategie, wie man an solche Fixitätsfragen, wenn man jetzt wirklich was klassifizieren will, rangeht für die Fixitäten 2, 3 und 4. Ich möchte also quasi einmal die große Geschichte erzählen. Die große Fixitätsgeschichte. Und das hat dann folgende Kapitel ungefähr. Wie gesagt, das ist alles, das wird jetzt alles total improvisiert. Aber irgendwie fand ich vorhin kurz, dass es eine gute Idee sei. Die große Fixitätsgeschichte beinhaltet Kapitel wie was wissen wir schon? Was für Fragen wollen wir überhaupt beantworten? Und was ist dann die Strategie, wie man da rangeht, inklusive Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Denn wir haben ja immer drei Fixitäten, die wir dann betrachten und ich werde auch mal erklären, warum eigentlich. So, das ist die große Fixitätsgeschichte und damit sind wir dann beliebig lange beschäftigt, aber ich dachte mir, hey, wir können ja mal dran sagen. Denn beim Thema Fragen geht es ja auch um sowas wie die Anwendung, also woher überhaupt die grundsätzliche Frage kommt und wo das interessant ist über den Permutationsgruppenkontext hinaus. Das habe ich bisher nur angedeutet. Das heißt, da habe ich dann plötzlich gedacht, Mensch, ich rede da jetzt einfach drüber. Und auch wenn wir alle nicht so genau wissen, was eine Riemannsche Fläche ist, oder jedenfalls wir das in dieser Vorlesung nicht genau besprechen werden, kann ich ja mal drüber sprechen, wie die Anwendungen dann aussehen, sodass es dann also plötzlich um die Frage geht, Anwendungen was bedeutet das, was wir da jetzt so rausgefunden haben? Und was ist da jetzt eigentlich so noch zu tun? Also im Sinne von quasi gemacht, aber noch nicht veröffentlicht oder noch nicht fertig gemacht oder wäre in der Zukunft irgendwie interessant? Und dann, und das wird natürlich nicht passieren, natürlich wird das alles nicht in die Vorlesungszeit passen, sondern das sehen wir ja dann. Dann wollte ich mir am Ende nämlich noch Zeit nehmen, um darüber zu sprechen, was wir im Januar machen. Januar, Anfang Februar, ich glaube, es sind 4 Termine, die wir dann noch haben. Und da hätte ich schon gerne so einen ungefähren Plan für die letzten 4 Termine. Und damit meine ich, dass ich sammle, was für Vorschläge kommen, dass ich vielleicht noch Vorschläge ergänze und dass wir dann mit, wer auch immer dann, mit wem auch immer, wer auch immer dann hier sitzt, abstimmen. Und dann geht das nach, was finden die meisten Leute interessant und die Sachen kommen dann auf jeden Fall und wir gucken, wie umfangreich und so. So. Schauen wir mal, was alles schief geht. Und wir beginnen mit der großen Geschichte. Für mich persönlich fing die große Geschichte im Sommer 2012 an, als Kai Marat kam und mich fragte, was weiß ich eigentlich, wenn eine Gruppe auf einer Menge wirkt, treu, transitiv, bla bla bla, und jedes Element fixiert höchstens 2 Punkte. Sollte man nicht eigentlich wissen, was das für Gruppen sind? Speziell dann, wenn es eine einfache, nicht abelsche Gruppe ist? Sollte das nicht eigentlich bekannt sein? Kennst du deinen Satz? Und ich habe gedacht, nee, aber eigentlich komisch, klingt wie eine einfache Frage. Gucken wir doch mal. War keine so einfache Frage, stellte sich raus, aber noch einfacher im Vergleich zu dem, was dann noch so kam. So fing es also bei mir an, das ist jetzt etwas mehr als 10 Jahre her. Und die Motivation war da von Anfang an Anwendung auf niemandsche Flächen. Und zwar sollte es so funktionieren, dass man sich eine... ich fange mit der Geschichte hier jetzt an. Dass man sich eine niemandsche Fläche schnappt. Und eine riemische Fläche stellen wir uns jetzt einfach vor als ein, ja, je nachdem wie man drauf guckt, ein geometrisches oder analytisches Objekt, das lokal aussieht wie der Körper der komplexen Zahlen. Und wir haben so gewisse, ja, so Verträglichkeitseigenschaften. Wir können das gerne im neuen Jahr vertiefen, wenn da Interesse besteht, dann komme ich und bringe meine ordentliche Definition und so. Und wir gucken mal. Für den Moment möchte ich einfach nur sagen, PDF. Eine niemandsche Fläche. Klein g, das ist so eine Standardverzeichnung. Nochmal, eine riemannsche Fläche ist ein Objekt, das lokal aussieht wie die komplexen Zahlen. Und ich hätte nicht sagen sollen Körper, auch wenn das immer mein erster Impuls ist. Ich hätte sagen sollen die gaußsche Zahlenebene. So ist also so ein Objekt. Die einfachste Version davon ist die Sphäre. Die nächste Version ist dann so ein Torus, also etwas, was aussieht wie ein Donut. Da ist das Geschlecht 1, man hat ein Loch sozusagen drin. Brezelflächen werden die, glaube ich, auch gerne genannt. Das ist kein Brezel, eine Brezel hat 3 Löcher. Ja, genau. Meistens. Die nächste Version ist, dass man so 2 Donuts quasi zusammen klebt, dann hat man also 2 Löcher in Anführungsstrichen, da ist das Geschlecht 2. Das Geschlecht gibt an, wie viele von diesen Löchern man sozusagen hat. So, und wenn ich jetzt mit so einer riemannschen Fläche anfange, mit Geschlecht G mindestens 2, und die soll kompakt sein, kompakt im topologischen Sinne, man hat dann eben auch noch eine Topologie darauf, dann kann man zeigen, wie gesagt, wir können da gerne ein bisschen näher drauf eingehen nächstes Jahr, wenn das Leute interessiert, können wir so einen kleinen Crossover machen. Wenn wir das haben, dann können wir über die Automorphismengruppe was sagen. Und bei der Automorphismengruppe müssen wir jetzt einmal versuchen, was wir darunter verstehen, denn wir haben hier ein analytisches Objekt. Ich meine damit die Gruppe, und das ist eine Gruppe, das ist dann klar, die Gruppe aller bijektiven Abbildungen der Fläche auf sich selbst, die mit der Topologie verträglich sind, die also stetig sind. Und die Umkerkelung soll auch bestätigt sein. Ich glaube, man nennt diese Dinger Diffeomorphismen, aber ich bin mir nicht sicher. Müsste nachgucken. In diesem Fall, wenn das Geschlecht groß genug ist und die Fläche kompakt ist, ist die Automorphismengruppe endlich. Und allein das ist schon eine kleine Überraschung. Und man kann auch eine Abschätzung machen für die Größe. Das hängt vom Geschlecht ab. Und diese Grenze, die es da gibt, die wird auch angenommen. Auch dazu kann ich dann gerne später noch was sagen. Aber das war der Kontext, aus dem Kamara in dem Moment kam. Das war das, was er interessant fand. Denn er hat dann erzählt, ja, wenn man das hier hat, und so kommen ja endlich Gruppen rein. Das heißt, man hat da plötzlich so Permutationsgruppen, dann kann man auf den einzelnen Bahnen gucken. Und dann spielen plötzlich Fixpunkte eine Rolle. Und er hat mir erklärt, woher das mit den Fixpunkten kommt. Solche Flächen haben nämlich... ja, auch wieder geometrisch oder analytisch, je nachdem, wie man drauf guckt, ausgezeichnete Punkte, die sogenannten Weierstrasspunkte. Da passiert was Interessantes. Und diese Weierstrasspunkte, wenn ich jetzt, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, ich glaube, dass man sogar schon die Menge der Weierstrasspunkte benutzt, um zu zeigen, dass die Automorphismengruppe endlich ist. Das habe ich irgendwie dunkel so im Hinterkopf. Die helfen also dabei, die Struktur solcher Flächen zu verstehen und auch die Wirkung der Automorphismen darauf zu verstehen. Deswegen hat man Interesse daran, solche Punkte zu finden, also herauszufinden, wie viele es gibt und wo die auf der Fläche liegen und wie und überhaupt. Und da kommt jetzt die Gruppentheorie ins Spiel und Fixpunkte, denn es gibt einen Satz von Schöneberg, der sagt, dass wenn man in dieser Situation ist, dass dann alle Automorphismen, die nicht trivial sind, aber die eben auch höchstens, die mindestens 5 Punkte fixieren, dass dann diese Fixpunkte Weierstrasspunkte sind. Also nochmal, ich fange an mit einem Automorphismus einer solchen Fläche. der nicht trivial ist, der also irgendwas macht. Und wenn ich dann weiß, dass der mindestens 5 Punkte fixiert, dann sind all diese Fixpunkte Beitragspunkte. Das ist also eine Möglichkeit, die zu finden. Also Kai Marwart kam dann eben aus der Ecke, naja, wenn ich also viele solche Automorphismen habe mit vielen Fixpunkten, super, dann kann ich Beitragspunkte finden. Ja, was wenn nicht? So, dieses wenn nicht wurde dazu, wir gucken mal den extrem gegenüberliegenden Fall an, nämlich, dass da nichts Interessantes rumläuft, was viele Fixpunkte hat. Dass also alle nicht-trivialen Gruppenelemente nur wenige Punkte fixieren und wenige heißt, vor dem Hintergrund des Satzes, den ich gerade angesprochen habe, höchstens 4. Und so kommt man zu der Frage, sich mit Permutationsgruppen zu beschäftigen, die treu und transitiv wirken und bei denen jedes nicht-triviale Element höchstens 4 Punkte fixiert. Das sind nämlich sozusagen die wahnsinnig spannenden Gruppen in dem Sinne, dass der Satz von Schöneberg weit weg ist und nie Anwendung findet. Wenn man die also versteht und wenn man versteht, auf was für Flächen die wirken können und wie, dann ist man einen großen Schritt weiter in Situationen, wo man sonst keine Chance hat, Beitragspunkte zu finden. Daher kam Kai Marwart und hat dann gesagt, ja, fangen wir mal mit Fixität 2 an. Ne? Das ist der kleinste Fall, der irgendwie so aussieht, als müsste man das eigentlich schon alles wissen, was da passiert. Und man weiß tatsächlich viel, denn Permutationsgruppen und speziell solche, wo die Mehrpunktstabilisatoren trivial sind, die wurden ja davor auch schon über längere Zeit studiert. Darüber habe ich ja schon gesprochen. Häufig dann in Verbindung mit mehrfacher Transitivität. Also zum Beispiel zweifach transitiv und Dreipunktstabilisatoren sind trivial und solche Sachen. Da gab es schon was und deswegen hatte Kai Marwart auch schon eine Idee, zumindest welche einfachen Gruppen da rauskommen, wenn man über Fixität 2 spricht. Da hat er ja schon eine konkrete Vermutung und hat gedacht, entweder finden wir jetzt noch irgendwas, dass man das eigentlich schon weiß, oder wir zeigen das halt. So schwer kann das nicht sein. Okay. So kam also diese Frage für mich in die Welt. Kai Marwart hat darüber vorher schon nachgedacht. Das heißt, das ist der erste Teil der Geschichte. Nee, das ist nicht. Es ist der nullte Teil der Geschichte. So kommen also endlich Gruppen in Verbindung mit manchen Flächen irgendwie in meine Welt. Niedrige Fixität. Und die Vermutung, die Kai Marwart damals hatte und die sich als richtig herausgestellt hat, war, dass wenn man eine endliche einfache nicht-arische Gruppe hat, die so wirkt, und wenn die niedrige Fixität, über die wir sprechen, 2 ist, dann ist die Gruppe eine PSL2Q für irgendeine Primzahlpotenz Q oder eine Suzuki-Gruppe. Es gibt so eine Serie von Suzuki-Gruppen. Und man kann auch genau sagen, wie die wirkt. Oder, und das ist jetzt schon eine kleine Ausnahme, es ist PSL3,4. Und da gibt es dann, wie wir gesehen haben, auch nur eine mögliche Wirkung mit einem Punktstabilisator der Ordnung 5. Also so eine ganz kleine Situation. Und das konnte man tatsächlich zeigen. Und ich komme gleich, wenn wir weiter darüber reden, darauf, wie man das eigentlich macht, also was da eine Strategie ist. Okay, daher kommt die Frage. Und dann war also klar, man möchte das machen für die Fixitäten 2, 3 und 4. Man möchte diese Gruppen möglichst gut verstehen. Man möchte auf jeden Fall alle einfachen Beispiele kennen. Einfach im Sinne von einfache Gruppe. Mit allen möglichen Wirkungen. Und das sind in Wirklichkeit 2 Fragen. Jetzt bin ich plötzlich bei Teil 2. Das macht nichts. Ich habe ja gesagt, es wird Chaos. Das heißt, man fängt an mit so allgemeinen Strukturfragen. Dann will man eine Klassifikation haben für die ganzen einfachen Gruppen, die Beispiele sind. Man will abstrakt die Wirkungen klassifizieren und dann will man ja vielleicht auch noch wissen, was davon kommt denn jetzt in der Natur, also sprich bei den Riemannschen Flächen, wirklich vor. Das heißt, das ist dann auch noch so eine Frage, die im Raum steht und auf die werde ich nachher kommen, wenn wir nach der großen Geschichte bei den Anwendungen sind. Vielleicht, mal gucken, ich habe keine Ahnung. So, jetzt hat man da also so eine große Frage. Am Anfang eben eine Teilfrage, nur für Fixität 2, und dann geht es irgendwie los mit, ja, was wissen wir denn überhaupt? Jetzt bin ich bei Teil 1. Und wie übersetzen wir diese Fixitätsinformationen in strukturelle Informationen über die Gruppe? Darüber haben wir schon gesprochen. Das war ein Teil meiner Motivation für dieses Fixitätskapitel und ich habe auch vorher immer schon mal so gesagt, ja, hier, da haben wir so mehrfache Transitivität oder hier haben wir irgendwas über die Punktstabilisatoren. Wie bekommen wir da jetzt Informationen über die Gruppe? Und bei Frobeniusgruppen haben wir schon gesehen, dass man da echt viel machen kann. Das heißt, da übersetzen wir dann eine quasi äußere Eigenschaft, die was mit der Wirkung zu tun hat, den inneren Struktureigenschaften der Gruppe. Und damit bin ich jetzt bei... Was wissen wir? Und ich mache das jetzt für alle Fixitäten, die interessant sind, also 2, 3 und 4, so ein bisschen gleichzeitig und weise darauf hin, wenn da Dinge sich unterscheiden. Das habe ich ja in der Vergangenheit, als es noch eine ordentliche Vorlesung war, auch schon stellenweise gemacht. Und wir haben ja ein bisschen was eingesammelt. Wir haben ja sowas wie Infos über Normalisatoren von nicht-trivialen Untergruppen von Punktstabilisatoren. Also sowas. Und ich führe jetzt nicht die ganze Notation ein, sondern vertraue darauf, dass wir immer wissen, was gemeint ist. Immer dann, wenn wir eine nicht-triviale Untergruppe eines Punktstabilisators haben, haben wir Infos über den Normalisator. Wir haben diese Indexbegrenzung. Wir haben dann daraus geschlussfolgert, dass wir was über das Zentrum der Gruppe wissen. Und wir haben die Sydow-Struktur eingeschränkt. Und da wird es dann gleich spannend. Das heißt, wir haben das Zentrum von E. Und wir haben was über Sydow vergessen. Und da war es so, dass die Info sich bezog auf Primzahlen, die größer sind als die Fixität. Die Fixität, die wir jetzt angucken, ist 2, 3 bzw. 4. Für Primzahlen ab 5 ist die Lage also klar, in all diesen drei Fällen. Da haben wir immer dieses Alles oder Nichts. Aber jetzt sehen wir eine natürliche Fallunterscheidung, denn wenn die Fixität 2 ist, dann verhalten sich alle Primzahlen außer 2 gleich. Nur die 2 ist so ein bisschen interessant und dazu komme ich gleich. Aber ab Fixität 3 ist dann auch die Primzahl 3 interessant und die Komplexität, die erhöht sich in einem Maße, wie ich mir das am Anfang nicht hätte vorstellen können. Bei 3 ging es noch, aber dann hin zu 4 hatte ich so das Gefühl, das explodiert quasi. Da können auf einmal so viele seltsame Sachen passieren. Hier müssen wir jetzt also ein bisschen differenzieren. Bei Fixität 2, ach, ich benutze mal den Parameter k, den wir die ganze Zeit hatten. K gleich 2, da haben wir alles oder nichts für alle ungeraden Primzahlen. Bei k gleich 3, da verhält die 2 sich noch halbwegs gutartig, aber 3 wird interessant. 3, naja, was schreibe ich da? 3 interessant. Größer gleich 5, alles für nichts, siehe oben. Und bei K gleich 4 geht es dann richtig los. 2 und 3, ich sag mal spannend. Und dazu werde ich jetzt noch ein bisschen was erzählen und vielleicht ein paar Notizen machen, aber nicht viel. Ich werde jetzt hier nicht haufenweise Sätze anschreiben. Aber auf Wunsch kann ich gerne Dinge skizzenhaft anschreiben oder auch erzählen. Ich habe einiges mitgebracht. Okay. Bei K gleich 2 haben wir uns ja schon angeschaut, wie die 2-Struktur und die Punktstabilisator-Struktur sich zueinander verhalten, indem wir nämlich geguckt haben, was kommt raus, je nachdem, wie viele Fixpunkte in Evolution wir haben können. Das heißt, wir haben diese 2-Fixität benutzt und haben Sachen von Rons verwendet, zitiert oder haben uns davon inspirieren lassen. Das sah ursprünglich mal anders aus. Ursprünglich haben wir einfach nur geguckt, wie liegen 2-Sydow-Untergruppen in der Gruppe in Relation zu Punktstabilisatoren. Und dann gibt es erstmal 3 Möglichkeiten, die ich jetzt einfach genauso naiv und ungeschliffen sage, wie ich sie immer im Kopf habe. 2 und die Punktstabilisatoren haben nichts miteinander zu tun, sprich die Punktstabilisatoren haben ungerade Ordnung. Den Fall haben wir gesehen. Dann gibt es halt auch keine Evolution, die irgendwas fixieren. So, das ist der eine Extremfall. Der andere Extremfall, und da gab es eine Übungsaufgabe zu, ist der, dass eine 2-Sydow-Untergruppe komplett in einem Punktstabilisator drin liegt. So, das ist der andere Extremfall. Und dann gibt es halt noch so einen Fall dazwischen. Das heißt, die 2-Struktur sieht die Punktstabilisatoren, aber man hat nicht diesen Extremfall, dass der Punktstabilisator oder die Punktstabilisatoren eine volle 2-Sylophon-Doppelpaar enthalten. Und das brachte uns dann zu einem Lemma, das sogar zuerst so nicht stimmte, wie wir das veröffentlicht haben. Wir haben dann später gesehen, dass es da etwas anderes noch gab, was passieren konnte, was zum Glück für das Klassifikationsresultat keine große Rolle gespielt hat. Die ganzen einfachen Gruppen und so, das war alles richtig. Aber in den Details und wenn man dann eine vielleicht nicht einfache Gruppe hat, dann kann sowas plötzlich eine Rolle spielen. Deswegen ist es gut, dass wir das jetzt besser wissen. Da geht es um die Bahnlängen und wie die Punktstabilisatoren in den 2-Sylophon-Untergruppen aussehen können. Was man nämlich eigentlich hat, ich bleibe jetzt mal kurz bei Kategorie 2, ist eben dieser eine Fall Punktstabilisatoren in Umlageordnung oder anderes Extrem Punktstabilisatoren enthaltene 2-Sylophon-Untergruppe. Oder so ein gemischter Fall, den ich jetzt gerade so als einen Fall zusammengefasst habe, der in Wirklichkeit aber in zwei Geschmacksrichtungen kommt. Und das haben wir nicht richtig differenziert am Anfang. Da gab es was, was wir irgendwie noch nicht richtig verstanden hatten. Man wusste aus der Literatur schon, wir hätten das damals wissen können, dass in diesem Fall die 2-Sylophon-Untergruppen die Eder- oder Semi-Eder-Gruppen sind von der großen Gruppe G. Wir kannten damals einige der klassischen Arbeiten dazu noch nicht, deswegen hatten wir manche dieser Infos nicht und haben es quasi selber nochmal uns überlegt. Also soweit waren wir auch. Jetzt gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, wie groß dann innerhalb einer solchen 2-Sylophon-Untergruppe der Punktstabilisator sein kann. Und da haben wir eine Möglichkeit übersehen. Der Punktstabilisator könnte Ordnung 2 haben, innerhalb einer solchen 2-Sylophon-Untergruppe. Er könnte aber auch Index 2 haben und das führt dann zu verschiedenen möglichen Bahnlängen. Hier gibt es also quasi Teil A und Teil B, je nach Punktstabilisator. Und die Bahnlängen, die dann insgesamt möglich sind, sind die folgenden. Wenn ich jetzt mir angucke, also wenn ich mir eine 2-Sylophon-Untergruppe S angucke, dann sind die möglichen Bahnlängen aufgrund der Infos, die wir jetzt haben, denn es könnte sein, dass eine volle 2-Sylophon-Untergruppe einen Punkt stabilisiert. Das ist dieser Fall. Dann der andere Extremfall, dass alle Bahnen regulär sind oder dass es zumindest eine reguläre Bahn gibt. Das ist der hier. Und dann gibt es aber auch noch sowas, und das kommt aus diesem Fall 3. Dann gibt es noch sowas wie als halbe oder 2. Und bei PCT2 ist die Primzahl 2 die einzige, die in dieser Weise interessant ist. Bei allen anderen Primzahlen führt das Alles-oder-Nichts-Lemma dazu, dass wir da bei den Bahnlängen nur die Extremsituation haben. Die Bahnlänge ist 1 oder sie ist die Mächtigkeit der Sylophon-Untergruppe. Die Ordnung der Sylophon-Untergruppe. Andere Fälle treten da nicht auf. Und jetzt erzähle ich die Geschichte hier kurz weiter. Was kann man jetzt machen? Man kann in den verschiedenen Fällen schauen, was für weitere Möglichkeiten habe ich, die Gruppenstruktur einzuschränken. Hier hat man schon ganz viel gewonnen, denn wenn man die Struktur der 2-Sylophon-Untergruppen kennt, dann kann man Klassifikationsresultate, die es schon gibt, verwenden. Insbesondere kann man dann im Fall, dass die Gruppe einfach ist, in so eine Klassifikation reingucken und weiß dann, aha, die Gruppe ist die oder die. Da gibt es so ein paar Serien und ein paar einzelne, sowas wie A7. Sowas taucht dann auf. Ob das dann wirklich auch eine Gruppe ist, die mit kleiner Fixität wirkt, muss man dann nochmal nachgucken. Aber man hat auf jeden Fall eine Einschränkung. A7 ist zum Beispiel eine Gruppe, die hier auftauchen würde, die aber in Wirklichkeit nicht mit Fixität 2 wirken kann. Das kann man sagen. Dann bei den 2-Sylophon-Untergruppen in den Punktstabilisatoren haben wir gesehen, das führt zu starker Einbettung. Auch da gibt es ein Klassifikationsresultat. Und auch da kann man wieder über die ganze Gruppe Aussagen treffen und im Spezialfall, dass die Gruppe einfach ist, hinschreiben, was für Möglichkeiten es für die Gruppe gibt. So kann man zum Beispiel die Suzuki-Gruppen finden, von denen wir auch wissen, dass die Beispiele sind. Ja, dann haben wir auch den Fall, dass die Punktstabilisatoren ungerade sind und das ist einfach eine krasse Info. Zusammen mit diesem Lemma hier oben, mit den Normalisatoren, rückt dann wirklich plötzlich die Primzahl 2 sehr stark in den Fokus. Ganz, ganz viele Sachen funktionieren dann nicht mehr. Und ja, es gibt Beispiele. In den generischen Beispielen haben die Pumpspermisatoren ungerade Ordnung und sind zyklisch. Das ist auch das, was man dann sieht, wenn man das auf humanische Flächen anwendet. Und ein Beispiel, das mir spontan hier einfällt, ist PSL 3.4 mit Pumpspermisatoren der Ordnung 5. Die findet man in diesem Fall oder kann man in diesem Fall finden. In dem Moment, wo man also ein solches Resultat hat, ist man schon wahnsinnig weit, wenn es darum geht, nur die einfachen Gruppen zu klassifizieren, die mit Fixität 2 wirken können und auch alle möglichen Wirkungen hinzuschreiben. Das kann man dann. Ein bisschen schwieriger ist dann nochmal zu gucken, was für allgemeine Strukturaussagen man machen kann. Denn da braucht man ein bisschen mehr. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Was wissen wir? Denn wir wissen noch ein bisschen mehr, das hatte ich in dieser Vorlesung noch nicht besprochen. Aber man kann sich ja zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie dieses Fixitätsgedöns sich, ich sag mal, vererbt. Bei Untergruppen ist das klar. Aber was ist zum Beispiel mit Faktorgruppen? Fixität und Faktorgruppen schreibe ich mal. Denn in dem Moment, wo die Gruppe nicht einfach ist, sondern man irgendwie Strukturaussagen machen möchte, da laufen dann halt Normalteiler darum, allgemein. Man hat vielleicht so ein Zentrum und dann will man noch irgendwie verstehen, was jetzt passiert in der Faktorgruppe.
Ich habe da auch ein Lemma, über das ich auf Wunsch dann später noch reden kann. Da geht es genau darum. Man hat so eine Grundsituation mit der Gruppenwirkung und mit niedriger Fixität und dann hat man ein nicht triviales Zentrum und guckt sich die Faktorgruppe an und schaut dann, wie wirkt diese Faktorgruppe auf der Menge der Bahnen des Zentrums? Und ist das jetzt auch wieder eine Wirkung, die die Voraussetzung von vorher erfüllt, mit der gleichen oder mit einer anderen Fixität? Was ist da eigentlich los? Denn sowas ist gut zu wissen, nicht nur in der großen Gruppe, sondern auch immer dann, wenn man zu Untergruppen übergeht, die ein Zentrum haben. Und da muss man ja Bescheid wissen. Was noch? Aus unserem allgemeingruppentheoretischen Kram, wo wir schon so viel wissen, wissen wir, dass die verallgemeinerte Fittinggruppe ziemlich stark bestimmt, wie die Struktur einer Gruppe aussieht. Das heißt, die nächste Frage ist Fixität und der Stern. Was ist denn da eigentlich los? Und da kann man einiges machen. Für K gleich 2 ist das auch wieder besonders mächtig, weil alles oder nichts da so mächtig ist. In dem Moment, wo ich eine Primzahl in der Ordnung des Punktstabilisators sehe, muss OP für diese Primzahl 1 sein. Das heißt, dass ich eine Primzahl nicht gleichzeitig in der Ordnung eines Punktstabilisators und in der Ordnung der Fittinggruppe sehen kann. Das geht nicht. Und dann kann man mit teilerfremder Operation argumentieren, und auch das können wir gerne vertiefen, und kann zeigen, dass man so wieder so extreme Situationen hat, wenn ich in den Punktstabilisator gucke, dann sind da die Sylow-Gruppen von Rang 1. Oder in dem Moment, wo das nicht so ist, kann ich dann mit teilerfremder Operation argumentieren und bekomme dann in der Fitting-Gruppe gewisse Primzahlen weg. Und das führt dazu, dass ein Fall, mit dem man sich da beschäftigen muss, der ist, dass man nur ein O2 hat, kein OP für ungerade Primzahlen und eventuell noch Komponenten. Und wenn K gleich 2 ist, dann ist das sehr, sehr stark. Es gibt nämlich dann höchstens eine Komponente und man weiß auch noch ganz viel. Wenn ich also jetzt Fixität und R-Stern angucke, auch wieder für K gleich 2, dann habe ich starke Einschränkungen. Kann auch dann wieder da was sagen, wie sieht da die Wirkung aus und so, ist also wirklich sehr eine starke Einschränkung. Und deswegen funktioniert dann auch so eine Strategie wie erstmal die einfachen Beispiele klassifizieren und dann gucken, was im Allgemeinen los ist. Denn, Stichwort Komponente, da sehe ich eine quasi einfache Gruppe. Dann kann ich also da reingucken, was bleibt übrig von den Voraussetzungen, die wir haben. In dem Moment, wo ich eine Menge finde, und das kann die ganze Menge Omega sein, muss es nicht, auf der jetzt eine Komponente treu und transitiv und mit niedriger Fixität wirkt, kann ich ja alles benutzen, was ich weiß, für einfache Gruppen.
Gegebenenfalls hüpft da noch so ein Zentrum rum. Dann muss ich also gucken, Fixität und Faktorgruppen, was da ist. Das heißt, wir sehen, das ist ein mehrstufiger Prozess, an dem wir immer wieder so hin und her laufen müssen, um Informationen, die wir schon haben über einfache Gruppen oder quasi einfache Gruppen, dann zu übertragen in unsere große allgemeine Gruppe G. Und am Ende führt das dann zu Strukturaussagen. Es gibt Spezialfälle, wenn die Gruppe ungerade Ordnung hat, haben wir stärkere Einschränkungen. Wenn die Gruppe auflösbar ist, haben wir stärkere Einschränkungen. Und so kommt dann irgendwann ein Gesamtresultat zustande. Es gibt eins in unserer veröffentlichten Arbeit dazu, aber in der Zwischenzeit, wo wir einfach mehr wissen, unter anderem dank Christophs Bachelorarbeit und auch Leute wie Paula oder ich oder so, da haben sich noch mehr Leute darüber Gedanken gemacht, könnte man das jetzt verstärken. Sodass also im Zusammenspiel all dieser Fragen, all dieser Informationen dann am Ende für die Fixität 2 wirklich rauskommt. Erstens, wir kennen alle einfachen Gruppen, die mit Fixität 2 wirken können, und wir können auch alle Möglichkeiten hinschreiben, wie die wirken können. Zweitens, wir haben allgemeine Strukturaussagen für endliche Gruppen, die so wirken, inklusive toller Sachen für Spezialfälle. Und drittens, und jetzt kommt's, wir wissen auch, was dann mit den Menschen sprechen los ist. Das ist nämlich dann die nächste Frage. Nur weil ich da eine abstrakte Fixität 2 Wirkung habe, heißt das ja nicht, dass ich sowas auch wirklich sehen kann in einer Automorphismengruppe einer Menschen Fläche. Das ist also dann die Frage der Anwendbarkeit oder der Realisierbarkeit. Sehe ich sowas in der Natur? Da hat Patrick Seifert ganz viel zu gemacht in seiner Disk. Da werde ich dann nachher auch noch ausführlicher drauf eingehen. Denn nicht alle Beispiele überleben dann, wenn es darum geht, zu gucken, ob das auch wirklich auf einer Riemannschen Fläche passiert. Okay, jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter über die allgemeine Strategie sprechen, aber diesmal für KNF3. Ich habe ja schon angedeutet, dass die Dinge da ein bisschen spannender werden. Interessanterweise verändert sich bei der 2-Struktur so gut wie nichts. Ja gut, jetzt kann so eine Involution halt einen Punkt oder drei Punkte fixieren und das verhält sich ähnlich. Das führt zu starker Einbettung, zu starker 2-Einbettung. Vielleicht nicht in der ganzen großen Gruppe, vielleicht in einem Normalteiler vom Index 2. Aber auf jeden Fall kriegt man wieder so eine starke Einbettungssituation, ähnlich wie vorher, nur eben in zwei Geschmacksrichtungen. Dann gibt es weiterhin so Möglichkeiten wie die Ida- oder Semi-Ida-2-Sylauf-Gruppen. Auch da, das wusste Rance schon, dass das für Fixität 3 oder Involution Fixität 3 auftreten kann. Das heißt, das ist eigentlich auch keine große Überraschung. Und wenn ich jetzt nicht ganz schief gewickelt bin, dann bleiben auch die möglichen Bahnen so. Da möchte ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber ich glaube schon, dass das so ist. Sodass also bei der 2-Struktur noch ähnliche Sachen greifen. Es ist nicht mehr alles ganz so klar. Es gibt ein paar mehr Möglichkeiten, was passieren kann, aber im Wesentlichen sind die Strukturaussagen da gleich. Und ich habe noch einen weiteren Gedanken dazu. Vielleicht kommt es gleich wieder. Die Primzahl 3 wird aber interessant. Immer Primzahl 2 ähnlich. 3 neu. Warum? Naja, weil alles oder nichts nicht mehr funktioniert. Aber das Schöne ist, dass man jetzt etwas beweisen kann, was so ein bisschen parallel läuft zu dem, was wir vorher bei der 2-Struktur gemacht haben. Ich sag mal, wir wussten ja schon, wie man mit interessanten Primzahlen umgeht. Wir hatten ja die 2. Also machen wir das jetzt für die 3 auch so ähnlich. Und wieder kriegt man so im Wesentlichen drei Fälle. Das heißt, man hat so etwas wie, dass die Punktstabilisatoren 3 Strichgruppen sind. Das heißt, die Ordnung ist zu 3 Teiler fremd. Natürlich kann man auch den Fall haben, dass eine 3-Sylauf-Untergruppe in einem Punktstabilisator liegt. Und dann hat man wieder so gemischte Fälle. Und da können jetzt etwas unterschiedliche Dinge passieren. Ein Fall ist parallel zu diesem Dieder- oder Semi-Dieder-Gruppenfall. Das sind dann die sogenannten Gruppen maximaler Klasse, die man da sieht. Und da kann man für die Primzahl 3 auch noch einiges machen. Das ist ganz gut. Ich schreibe mal gemischte Fälle. Unter anderem maximale Klasse. Und die Bahnlinien, die man dann da sieht, sind bei P, ist bei Hilfe.
passiert bei den Badenlängen hier nichts Seltsames, sondern es passiert genau das, was man erwartet. Entschuldigung, was ich erwarte. Hier oben ist klar, da hat man Bahnlängenmächtigkeit von P. Hier ist auch klar, da ist dann auch Bahnlänge 1 plötzlich möglich. Und hier unten passiert zum Glück nur das, womit man rechnet, nämlich Bahnlänge 3 und Bahnlänge Ordnung von P geteilt durch 3. Vier Möglichkeiten parallel zu dem, was wir für die Primzahl 2 gesehen haben, und da ist die Welt so halbwegs in Ordnung. Ordnung von P Drittel. Dadurch, dass man jetzt für die 2 und für die 3 Struktur diese verschiedenen Möglichkeiten hat, lohnt es sich dann bei der Strategie einmal nachzudenken, wie wollen wir da vorgehen? Wollen wir für die 2 und die 3 quasi getrennt loslaufen und dann immer alle Fälle durchixen, oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, da etwas zu kombinieren? Kann man vielleicht erzwingen, dass irgendein Fall eintreten muss oder dass eine gewisse Kombination von Fällen eintreten muss oder nicht eintreten darf? Also das gibt es ja. Da haben wir tatsächlich noch eine ganze Weile überlegt, wie wir das machen und auch wie wir es später aufschreiben. Denn 4 Fälle ergeben sich jetzt ganz natürlich aus dem, was da passiert, wenn wir nicht alle komischen Mischfälle noch mit einbeziehen. Die Punktstabilisatoren könnten zu 6 Teilerfremde Ordnung haben. Da haben wir bei beiden Primzahlen einen Extremfall gemeinsam. Und in der Natur passiert das, und dann sind die häufig auch noch zyklisch, und das ist ganz generisch, was da passiert. Und man sieht es auf den Natürlichen. Das heißt, es war klar, dass man sich das ganz genau angucken muss. Und dann haben wir das andere Extrem, nämlich dass die Punktstabilisatoren durch 2 und 3 teilbare Ordnung haben, mit allen Möglichkeiten, die es da so gibt. Und dann hat man noch diese Möglichkeiten, dass man die eine Primzahl sieht und die andere nicht. Und da haben wir am Anfang auch gedacht, oder ich zumindest, dass die vielleicht auch gleich interessant sind, die Fälle. Es stellte sich aber raus, dass das nicht so ist. Eigentlich ist nur der Fall interessant, dass die Punktstabilisatoren durch 3 teilbare, aber ungerade Ordnung haben. Und dieser andere Fall, der ist irgendwie, ja, der spielt keine große Rolle. Das heißt, man läuft dann da strategisch in so eine Dreiteilung rein. Und dann kann man Infos kombinieren, Infos über die 2-Struktur. Ich bin jetzt kurz bei einfachen Gruppen, denn irgendwo muss man ja anfangen. Und bei den einfachen Gruppen hat man ja, wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt, immer die Klassifikationen, auf die man sich zurückziehen kann. Und wir mussten das auch machen. Das ist bei Pixel D2 überraschend. Ich glaube, es ist heute nicht, dass man das wirklich braucht. Aber wir hatten das, um uns darauf zurückzuziehen und zu sagen, ja, notfalls gehen wir halt die ganze Liste durch und werfen 2 Drittel sofort raus, weil wir so viel wissen, und den Rest guckt man sich an, und dann weiß man, man hat auf keinen Fall irgendwas vergessen. Wie sieht das also jetzt bei Fixity 3 aus? Wir haben auf der einen Seite die Infos über die 2-Struktur einer einfachen Gruppe, die man immer noch benutzen kann, sodass man also dann wieder den stark 2 eingebetteten Fall irgendwie sehen muss, und dann guckt man sich an, was man da für Möglichkeiten hat. 3 Serien von Gruppen, sagt Bender, guckt man halt, wirken die mit Fixity 3? Ja, nein, vielleicht. Genauso bei DEDA oder Semi-DEDA, weiß man auch beschreiben, guckt man sich an, wirken die mit Fixity 3. Da taucht plötzlich A7 auf, die wir vorher nicht gesehen haben. Die kann mit Fixity 3 wirken. Ja, und dann hat man eben noch so Fälle, in denen man nicht direkt mit einer Klassifikation loslaufen kann. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben, dann ist das zusammen mit dieser Indexgeschichte eine krasse Information, die sehr, sehr stark einschränkt innerhalb einer solchen einfachen Gruppe, was für Möglichkeiten man für den Punktstabilisator überhaupt noch hat. Denn der wird gleichzeitig winzig und riesig. Und es gibt nur wenige einfache Gruppen, in denen das geht. Also wo dieses winzig und riesig irgendwie gleichzeitig funktioniert. Die müssen, ich sage jetzt das, was nicht ganz stimmt, aber von der Philosophie her stimmt das. Die müssen maximale Untergruppen haben, die klein sind. Also gleichzeitig maximal, aber eben auch irgendwie klein. Und das passiert erstaunlich oft, aber zum Glück nicht so oft in dieser Konstellation, in der wir das hier haben. Wir wissen ja noch mehr. Bei der 3-Struktur genauso. Auch da kann man dann so Infos benutzen wie, wenn wir jetzt insgesamt haben, dass die Ordnung eines Punktstabilisators sogar zu 6 teilerfremd ist, dann haben wir so krasse Einschränkungen in der Struktur, einfach weil bei einfachen Gruppen, also okay, die Primzahl 2 läuft da sowieso rum, bei fast allen auch die Primzahl 3, und in lokalen Untergruppen sieht man so oft so große 2- und 3-Anteile, dass das zusammen mit unserer Indexgeschichte dann normalerweise schief geht und dann ganz viele Beispiele deswegen wegfallen.
maximale Klasse, da kann man dann auch gucken, was gibt es da so und kann in die Klassifikation schauen, welche Serien von Gruppen man dann da findet, wo man auch erwarten würde, dass da Beispiele rauskommen. Und im Stark 3 eingebetteten Fall, ja, da anders als bei 2 eingebettet, hat man da kein von der Klassifikation unabhängiges Resultat, sondern für ungerade Primzahlen hat man bei starker Einbettung wirklich nur etwas, was auf der vollen Klassifikation basiert. Aber es gibt was, und da kann man reingucken und kann schauen, was ist da los. Und jetzt waren wir nur bei den einfachen Gruppen. Wenn man das dann einmal hat, und es gibt auch plötzlich viel mehr Beispiele, wir haben nicht nur 2 Serien und eine Ausnahmegruppe, sondern auch einfach viel mehr Beispiele, dann stellen sich wieder hoffenweise interessante Fragen. Erstens, was kann ich denn jetzt für alle meine Gruppen aussagen? Und dann gucken wir wieder. Ganz viel Zeug war für alle Fixitäten richtig. Fixität und Faktorgruppen bleibt interessant, Fixität und F-Stern bleibt interessant, aber die Primzahl 3 spielt jetzt eine andere Rolle. Und deswegen ist so eine Situation, mit der man sich rumschlagen muss, O2 mal O3, beides klein und eine Komponente zum Beispiel. Aber auch wieder höchstens eine Komponente und man kann ja gucken, was da fixitätsmäßig möglich ist. Theoretisch könnte man jetzt ja Komponenten haben, die selber mit Fixität 3 wirken oder auch welche, die mit Fixität 2 wirken. Zum Glück weiß man, was dann da so passieren kann. Okay. Und dann, ja, dann hat man halt so Listen von Beispielen und Strukturaussagen und dann ist halt wieder die nächste Frage, was davon sieht man wirklich im richtigen Leben in der Wirkung auf die Menschenflächen? Und an der Stelle des Projekts fand ich das total spannend, das ist in Patricks Distanz-Thema geworden, da fand ich das super spannend, mit Gruppen zu arbeiten, die wir mehrfach sehen, die also mit verschiedenen Fixitäten wirken können. Und das ist ganz toll. Dann hat man da also plötzlich, ich werde da nachher kurz drauf kommen, dann hat man da also plötzlich so eine kleine Gruppe rumlaufen und die könnte mit dieser Fixität wirken, aber auch mit der und vielleicht noch mit einer dritten. Und auf so einer Riemannschen Fläche ist ja viel Platz und da könnte die jetzt auf verschiedenen Bahnen mit verschiedenen Fixitäten wirken. Und dann ist aber was los. So gemischte Fälle. Ja, das macht Spaß. Fixität 4. Bisher habe ich über Zeug gesprochen, das veröffentlicht ist. Bis hin zur Frage der Realisierung, also was man dann wirklich auf niemandschen Flächen sieht. Das ist alles gemacht, das ist alles veröffentlicht, das kann man alles nachlesen. Normalerweise mit mir und dann irgendwelchen anderen Menschen mit auf den Papers, Kamara, Patrick Saalfeld und so weiter. Und dann kommt Fixität 4 und dann wird die Welt plötzlich wirklich, wirklich unübersichtlich. Denn jetzt kann bei der Primzahl 2 eine ganze Ecke mehr passieren. Man hat noch mehr verschiedene Bahnlängen, die möglich sind und mehr Strukturvielfalt bei den 2 Sylow-Untergruppen. Plötzlich kommen in den Klassifikationsresultaten viel mehr einfache Gruppen auf den Plan, die das jetzt noch erfüllen könnten. Bei der Primzahl 3 geht es so, auch da wird die Lage etwas unübersichtlicher. Und wir verbringen da einige Seiten mit in dem aktuellen Entwurf des Papers, die 3-Struktur irgendwie zu klären. Denn jetzt könnte man auch stark 3 eingebettete Untergruppen haben, nicht in G, sondern in irgendwelchen Untergruppen davon, in Normalteilern vom Index, irgendwas. Und bei der einfachen Gruppe ist das egal, aber später für die Strukturaussagen wird es dann noch witzig. Außerdem stimmt jetzt plötzlich nicht mehr, und das war ein Fehler, den wir lange gemacht haben, wir alle im Prinzip, aber zusammen mit Barbara Baumeister und Paula Hindel wurde dann klar, man könnte da auch 2 Komponenten haben. Ganz kleine, die auch irgendwie sehr speziell liegen müssen, aber plötzlich geht das. So dass also auch F-Stern interessanter wird. Und das ist teilweise noch Zukunftsmusik, denn wir waren schon lange genug damit beschäftigt, überhaupt die einfachen Gruppen zu verstehen bei Fixität 4. Gucken wir uns also nochmal die Gesamtstrategie an und überlegen, was sich da ändert, wenn man jetzt Fixität 4 hat. Wir haben jetzt schon festgehalten, wir haben immer noch unser ganzes tolles Zeug vom Anfang. Wir haben immer noch Kontrolle über Normalisatoren von nicht-trivialen Untergruppen, von Punktstabilisatoren. Mit mehr Details, weil man ja auch immer noch mal gucken kann, wie viel fixiert denn das jetzt wirklich, was ich da in der Hand habe. Man hat jetzt ja mehr Möglichkeiten. Ein Fixpunkt, 2, 3, 4. Man hat immer noch Infos über das Zentrum. Man hat immer noch Infos über Sylow-Untergruppen. Man hat für 2 ein bisschen was Wildes und für 3, aber ab 5 ist immer noch alles oder nichts da. Und das schränkt auch wieder ein, wie er Stern aussehen kann. Das heißt, da ist schon noch einiges da. Und wenn ich jetzt versuchen möchte zu klassifizieren, welche einfachen nicht-arischen Gruppen mit Fixität 4 in Frage kommen. Dann habe ich auf der einen Seite die 2-Struktur, bei der ich einiges weiß. Da bleibt es ja im Prinzip so, dass ich diese drei Fälle habe, nur dass jetzt eben in diesem dritten Fall außer die Eder- und Sehnledergruppe noch andere Dinge möglich sind. Aber im Prinzip bleibt diese Trichotomie, die hat man die ganze Zeit. Auch bei der Primzahl 3, da hat man immer noch im Wesentlichen so drei Fälle, aber der eine Fall, der splittet sich jetzt halt auf und wird interessanter. Und das führt dann am Ende zu einer Strategie, die sich entlang der Primzahlen 2 und 3 orientiert. Und ich lese einfach mal vor, wie der Satz dazu aussieht in der aktuellen Version unseres Papers. Denn da beweisen wir ganz viel Zeug und dann haben wir einmal so eine allgemeine Strategie, dann haben wir eine speziellere Version für einfache Gruppen und dann kommt, das kann man hier sehen, eine große Tabelle, in der steht, was für einfache Gruppen da ist, noch übrig bleiben, die so wirken können und auch wie die wirken können. Und dann hat man halt so Freundchen wie Alt 6, ja, ich kann das auf 10 verschiedene Arten. Und andere, bei denen es nur auf eine Weise geht, sehr speziell, das ist für uns natürlich auch interessant, und dann, ja, wie ist die Struktur der Punktstabilisatoren, was davon kann dann wirklich mit linearen Flächen passieren und so. Okay, dazu später. Aber erstmal kommt hier dieser Satz, der wirklich für die Strategie eine entscheidende Rolle gespielt hat, um bei Fixität 4 so ein bisschen einen Plan reinzukriegen. So, wenn man unsere Grundsituation hat, endliche Gruppe, treu, transitiv, bla bla bla, Fixität 4, dann gibt es nur folgende Möglichkeiten, und ich beziehe mich jetzt auf die 3-Struktur und ein bisschen auf die 2-Struktur, wie das in der Gruppe aussehen kann. Es könnte sein, dass die Punktstabilisatoren gerade Ordnung haben, aha, dann kann man bei der 2-Struktur nochmal genauer hingucken und das öffnet dann den Weg für mehr Informationen. So, könnte auch sein, dass die Punktstabilisatoren zu selbstteilerfremde Ordnung haben, in G selber oder in einer Gruppe, die ein bisschen kleiner ist. Auch da hat man dann wieder sehr viele Informationen. Und der andere Fall, der dann auftreten kann, wenn man also nicht zu sechsteilerfremde Ordnung hat, ist der, dass man irgendwo eine stark 3 eingebettete Untergruppe sieht. Das ist auch wieder gut. Das ist auch wieder eine Form. Und dann gibt es noch den letzten möglichen Fall und der fasst sozusagen so kleine Spezialfälle zusammen, die ich alle in diesen Gemischtwarenladen stecken würde. Gemischte Fälle für die Primzahl 3. Da kommen einfach kleine 3-Sylow-Untergruppen vor. Und diese kleinen 3-Sylow-Untergruppen machen unser Leben interessant. Zum Beispiel könnte die 3-Sylow-Untergruppe zyklisch der Ordnung 3 sein. Oder elementarisch der Ordnung 9. Oder extra speziell der Ordnung 27. So, mit noch mehr Einschränkungen. Oder irgend so was anderes Kleines. Also ich sage mal Größenordnung bis 81. Relativ klein. So, dass man bei den Punktstabilisatoren verschiedene Möglichkeiten hat. Interessante Bahnlängen. Und da muss man einfach sehr genau hingucken, denn viele der generischen Argumente, die später greifen und die immer sagen, das geht alles nicht, weil, die gehen da nicht. Und dann überleben manchmal solche Gruppen und man sieht am Ende, ah, das wird doch mit Fixität 4. Und da muss man dann immer aufpassen. Im Spezialfall, dass die Gruppe einfach ist, werden all diese Aussagen wesentlich stärker. Man kann das nämlich dann kombinieren mit so Klassifikationsresultaten, die habe ich vorher schon angesprochen, für bestimmte 2-Sylow-Strukturen oder für stark eingebettet oder sonst was. Und dann kommt folgender Satz raus, an dem man sich dann langhangeln kann, um auf so eine Liste zu kommen. Es könnte sein, dass Involutionen mindestens einen Punkt fixieren und dass sie eine stark eingebettete Untergruppe haben. Super, Klassifikationsresultat, alles schön. Es könnte sein, dass die Involutionenfixität irgendwo zwischen 1 und 3 liegt, das kennen wir schon, da landen wir in so einem Dieder- oder Semidieder. Auch wieder, Klassifikationsresultat, super. Es könnte sein, dass Involutionen 4 Punkte fixieren. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das ist also ein neuer Fall in unserer Analyse. Und da gibt es zum Glück noch etwas, was man machen kann, weil nämlich auch dann die Struktur der 2-Sylow-Untergruppen so ein bisschen eingeschränkt ist. Die haben, ich glaube, da habe ich schon mal kurz drüber gesprochen, die haben quasi abschnittsweise niedrigen Rang. Und da gibt es ein Klassifikationsresultat, das ist so ein fettes Buch und Patrick Seifert hat sich damit befasst, wie man das anwenden kann und was dann das für uns für die niedrige Fixität bedeutet. Er konnte also dann aus dieser noch relativ langen Liste, die man da dann hat, ganz viele Gruppen aussortieren und das am Ende zurückführen auf die, die wirklich übrig bleiben, die wirklich mit Fixität viel wirken können. So, aus dieser Liste kommt also ein Teil dieser Liste, die wir auf der Rückseite sehen. Das war der Fall, dass Evolutionen 4 Punkte fixieren können. Okay. Dann, da habe ich schon darauf hingewiesen, haben wir diesen Fall, dass Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben, aber auch durch dreiteilbare Ordnung. Das ist ein wirklich interessanter, gemischter Fall, bei dem dann eine stark 3 eingebettete Untergruppe rauskommen kann, Klassifikation, oder aber hier so ein Gemischbahnwagen mit kleinen 3 Süloff-Untergruppen. Da habe ich gerade schon kurz drüber gesprochen. Na, und dann gibt es einen Fall, und wir haben ganz lange immer so gesagt, ja, das ist dann halt so der letzte Fall, nämlich, dass die Punktstabilisatoren zu 6 teilerfremde Ordnung haben. Und irgendwie las ich das immer so, auch weil der Satz so fett ist und davor immer so viele Fälle da sind, das las ich immer so wie, ach so, ja, das ist dann halt so der kleine Rest. Ja, genau. Das sind sehr, sehr viele Seiten in unserem Paper. Dieser kleine Rest, der macht einen echt wahnsinnig. Man hat da jetzt also Punktstabilisatoren mit zu 6 teilerfremde Ordnung. Man hat ein bisschen Info, ja klar ist dann sowas wie hier unsere lokale Aussage und so irgendwie stark, weil die Primzahlen 2 und 3 da jetzt nicht reingezogen werden können. Aber ohne konkrete Informationen über die Gruppe nutzt, gibt es ein bisschen Primzahlen. Und das heißt, dass wir dann irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo wir gemerkt haben, wir können jetzt hier abstrakt so gut wie nichts mehr machen. Wir müssen mit der vollen Klassifikation der endlichen einfachen Gruppe da draufschlagen. Und dann geht's los. Und dann gibt es halt so Gruppen wie die Alternierenden und auch durchaus einige sporadische, die man noch ziemlich schnell wegbekommt. Und das kann ich hier gerne demonstrieren, wie es geht im nächsten Teil. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Das geht irgendwie. Aber dann, da geht's halt los. Dann hat man dann diese ganzen endlichen Gruppen von Lithium. Und noch kleine sporadische Gruppen, bei denen man genauer hingucken muss. Und das dauert so unfassbar lange. Und die Tatsache, dass man eben jetzt nicht hat, ja, bis auf Index 2, ne, liegt das da in diesem Punktstabilisator, sondern eben bis auf Index 4. Und dass dann doch noch erstaunlich viele Gruppen übrig bleiben, bei denen man da genau hingucken muss, das dauert. Das hat Paula in ihrer DIS lange beschäftigt, das hat uns alle, das ganze AutorInnen-Team, lange beschäftigt, bis wir da sicher waren, dass die Liste stimmt, die wir haben. Und selbst jetzt, wo wir diese Liste haben und es tausendmal nachgeprüft haben und uns sehr sicher sind, dass das alles stimmt, merken wir, wie schwierig das ist, das so aufzuschreiben, dass irgendjemand das zumutbar lesen kann. Denn das ist ja das Nächste. Es geht ja nicht nur darum, diese Ergebnisse zu haben und damit weiterarbeiten zu können. Zum Beispiel sind diese ganzen Anwendungsfragen da auch schon geklärt, weil Patrick Seifeld einfach gesagt hat, ja, ich nehme diese vermutete Liste und mache das halt. Und wenn wir Glück haben, stimmt die Liste und dann ist alles fertig. Und wir hatten Glück, es ist alles fertig. Das ist aber noch nicht veröffentlicht. Sondern die Antworten zu haben, reicht eben nicht. Man möchte das dann ja veröffentlichen, man möchte, dass es für andere Menschen einsehbar ist, zitierbar ist, dass man vielleicht auch noch Hinweise bekommt, wie irgendwelche Dinge einfacher gehen oder dass man irgendwo noch mehr Informationen hat. Das will man ja alles. Das muss ja raus in die Welt. Und dafür muss es in einer zumutbaren Form sein. Das ist noch nicht ganz der Fall. Da arbeiten wir noch dran. Und das ist bisher nur die Klassifikation der einfachen Beispiele. Wir haben noch keine konsistente Erzählung dazu, was passiert mit allgemeinen Gruppen. Und auch da ist das Leben jetzt ja viel interessanter als vorher. Ich skizziere mal kurz, was da so los ist. Wir haben jetzt also so eine allgemeine Gruppe, haben Infos über das Zentrum, können was machen zu Faktorgruppen, können was machen zu F-Sternen. Da ist irgendwie schon ganz gut was los. Aber jetzt gucken wir mal allein nur auf die Frage, was mit den Komponenten los ist. Vielleicht haben wir keine. Okay, aber wenn da eine Komponente rumläuft, sagen wir, es ist eine. Die könnte jetzt selber mit Fixität 4 wirken. Auf irgendwas. Okay, da haben wir unsere lange Liste. Unsere lange Liste. Vielleicht wirkt die aber auch nicht mit Fixität 4, sondern mit 3 oder 2. Ja, mehr Gruppen zum Angucken. Und dann könnte es auch noch sein, dass man 2 Komponenten hat, die so ganz interessant liegen. Ich habe erzählt, dass dieser Fall auftreten kann. Auch da muss man wieder gucken, was genau passiert dann da. Sodass also allein da durch die Infos, die aus den vorherigen Fällen kommen, sehr gut zu tun ist. Aber ich habe Hoffnung, dass man das machen kann, dass man also all diese Möglichkeiten hinschreiben kann. Paula hat auch da schon wieder einiges gemacht, so da ist schon was da. Und dann kann man von da aus gucken, ja, was ist jetzt noch möglich, was in der Gruppe sonst noch so rumläuft, was für Strukturaussagen bekommen wir da. Genauso, ja, was, wenn die Gruppe auflösbar ist, was kann man da sagen? Oder ja, es gibt noch andere Spezialfälle, die interessant sind. Da sind wir bald noch dabei. Da ist einiges irgendwie bei Menschen im Kopf fertig oder in Skizzen fertig, aber noch längst nicht so aufgeschrieben, dass man es irgendwo einreichen könnte. Das wird noch ein bisschen dauern. Genauso wie ich jetzt im Nachhinein in einigen Teilen dieses Projekts sehe, dass man da Dinge einfacher machen kann, schöner machen kann, weil ich jetzt noch mehr Literatur kenne. Teilweise haben wir gefunden, teilweise gab es Hinweise nach Vorträgen oder so. Ich habe über das Thema 1000 Mal vorgetragen und sowohl Kai Marwart, als er noch lebte, und ich, als auch andere Leute, die in dem Projekt mitarbeiten, haben halt immer wieder so Hinweise gekriegt, ja, da gibt es noch dieses Paper und ist das nicht gut für diesen Spezialfall und so. Sodass es sich also jetzt lohnt, 10 Jahre später mal zu gucken, wie würden wir denn jetzt frühere Teile des Projekts anders angehen mit den Infos, die wir jetzt haben. Kann man dann Sachen vielleicht nochmal neu, anders, schöner, geschickter beweisen? Wo wissen wir jetzt einfach mehr, weil wir uns zum Beispiel Spezialfälle angeguckt haben? Da ist sehr viel zu tun. Ich möchte jetzt skizzieren, wie die Anwendungen aussehen. Und zwar, indem ich, na, da kommt jetzt etwas, das müssen wir im Prinzip glauben. Das kommt aus Patricks DIS. Wir brauchen ja irgendein Kriterium, wenn wir jetzt so eine Gruppe haben, die abstrakt mit Fixität bla wirken kann, brauchen wir doch irgendein Kriterium, wie das sein kann oder wie man entscheiden kann, ob die auch wirklich als Gruppe von Automorphismen auf einer Riemannschen Fläche der beschriebenen Form wirkt und ob man die Fixität dann da irgendwie sieht. Denn wenn nicht, dann ist das für die Anwendung, die wir im Hinterkopf haben, ja überhaupt nicht interessant. Und viele unserer Gruppen fallen tatsächlich raus oder sie fallen jedenfalls mit gewissen Wirkungen raus. Denn immer dann, wenn die Funkstabilisatoren nicht zyklisch sind, dann sind die Riemannschen Flächen raus aus dem Spiel. So dass wir also unsere ganzen Listen schon mal einschränken können auf die Fälle, wo die Funkstabilisatoren zyklisch sind. Das kommt aus der Theorie der Riemannschen Flächen. Das werde ich jetzt nicht weiter erklären. Aber dann gibt es halt noch so ein Kriterium. Ich schreibe das mal als Definition an für etwas, was Patrick und ich realisierbares Vorwitzdatum genannt haben. Woher die Bezeichnung kommt und so, das ist jetzt gerade alles nicht so wichtig. Das können wir gerne nächstes Jahr vertiefen. Ich wollte nur irgendwie zeigen, wie man jetzt den Zusammenhang hinkriegt zu den Anwendungen. Okay, wir haben jetzt also eine Liste. Und in der Liste stehen folgende Informationen. Das werde ich jetzt nicht alles hinschreiben, das werde ich schnell erzählen. Vorne steht eine Gruppe, G. Das ist in den Anwendungen später eigentlich immer eine endliche, einfache, nicht arische Gruppe. Dann kommt ein potenzielles Geschlecht für eine Riemannsche Fläche, klein g, so wie da drüben. Und dann kommt noch eine Zahl, die heißt G0. Und G0 ist das Geschlecht der Fläche, die ich bekomme, wenn ich den Bahnenraum angucke. Wenn ich also jetzt nicht die Fläche selber habe, sondern wenn ich mir die Bahnen anschaue und dann die Menge der Bahnen angucke mit entsprechender Riemannschen Flächenstruktur. Dann, das kommt auch wieder aus der Theorie der Riemannschen Flächen, warum das so funktioniert. Das ist Co-Geschlecht, so nennt man das. Und dann kommen so Pärchen von Zahlen, und auch da werde ich erklären, wie die kommen. Denn unser Leben sieht doch so aus. Wir haben diese Riemannsche Fläche, wir haben eine ländliche Gruppe, die darauf wirkt, und die hat jetzt Bahnen, und diese Bahnen, Bahnlänge, Löcher, wir sagen noch nichts, diese Bahnen können jetzt ja immer nur höchstens als Länge die Ordnung von G haben. Das heißt, es gibt unendlich viele. Und uns interessieren nur die Bahnen, und nur für die schreiben wir Infos hin, wo es Elemente von G gibt außer 1, die Fixpunkte machen. Ansonsten sind das halt einfach reguläre Bahnen, also Bahnen mit Mächtigkeit, Ordnung von G. Die gucken wir uns nicht an. Es sind sehr viele, die wir hier nicht alle irgendwie noch mit auflisten, denn in denen steckt überhaupt keine interessante Information. Interessant sind nur die, wo irgendwas Fixpunkte macht. Und dann haben wir hier so Parameter, die sagen, also der erste Eintrag ist immer die Ordnung des Punktstabilisators. Und die zweite Zahl gibt an, wie oft das passiert. Also wie viele Bahnen man hat, wo die Wirkung so ist, dass der Punktstabilisator diese Ordnung hat. Was da nicht mit drin steckt, ist eine Fixitätsinformation. Aber bei den Beispielen, die wir haben, lässt sich das eigentlich immer drumherum gut erklären. So, das heißt, dass das jetzt so eine kompakte Info ist: Gruppe, Geschlecht, Co-Geschlecht, interessante Infos über Bahnen, auf denen Fixpunkte gemacht werden. Und es gibt Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt eine Riemannsche Fläche dazu passen kann, dass da die irgendwie so drauf wirkt. Und die möchte ich jetzt hinschreiben. Daher kommt nämlich dieses realisierbar. Diese Kriterien sind, also ich schreibe mal, L heißt RAD, realisierbares Vorwitzdatum. Genau, dann, wenn drei Eigenschaften erfüllt sind. Zunächst mal, gibt es Elemente in der Gruppe mit diesen Ordnungen, die die Punktstabilisatoren erzeugen? Genau, dann wenn es Elemente gibt, und die muss ich jetzt irgendwie bezeichnen, C11 bis CRNR gibt in die, und ja, da gehört jetzt noch mehr dazu, aber im Wesentlichen braucht man, dass wir diese Punktstabilisatoren erzeugen. Passen zu oben. Wäre ansonsten jetzt nochmal sehr viel Notation. Dann noch mal eine zweite Eigenschaft, nämlich dass so eine gewisse Kommutatorformel gilt. Wenn ich an 1, ah, K ist hier ganz schlecht. Ups, mit den Buchstaben aus Y gleich 1 bis G0. Wenn ich von 1 bis zum Co-Geschlecht laufe und genau dann, wenn es Elemente gibt, ich brauche noch mehr. Da oben einfällt. Entschuldigung, ich hab's gesagt. Alle Mann vorgemacht. Und die C's nehme ich mit auf und formuliere das um. C, was war das? R in R. Aus G alles. So, das. C1 bis CN die Punktstabilisatoren erzeugen. Das kann ich im Prinzip so lassen. Dann habe ich eine Kommutatorformel für diese ganzen Elemente. A, Y, Y, Kommutator und das Produkt von C1 bis R über noch mehr Produkte, nämlich das Produkt über die C, J, wobei J von 1 bis N überläuft. Das soll 1 sein. Und gleich erzähle ich, was das eigentlich soll, philosophisch. Letzte Eigenschaft. Wenn ich all diese Elemente nehme, also A1 bis AG0, B1 bis BG0 und die ganzen Cs, ich schreibe jetzt einfach mal C und J, dann erzeugen die ganze Gruppe G. Die Quintessenz in diesem ganzen Zeug hier, in dieser Definition, in dieser halben Definition ist, ein realisierbares Vorwitzdatum zu sein, heißt, dass die Gruppe G, die da in dem Datum drin steckt, ein Erzeugungssystem mit ganz bestimmten Eigenschaften hat. Und in diesen Eigenschaften steckt drin so eine komische Kommutatorregel und dass man irgendwie die richtigen Punktstabilisatoren kriegt. Das ist es im Wesentlichen. So, ein bisschen mehr steckt natürlich noch drin, denn um ein Vorwitzdatum zu sein, muss noch so eine andere Formel gelten, damit man überhaupt eine Chance hat, eine Riemannsche Fläche zu finden, auf der das G dann so wirken kann. Aber das möchte ich jetzt nicht alles so im Detail erzählen, das kann ich sehr, sehr gerne im nächsten Jahr nachholen. Wenn da Leute Interesse haben, diese Realisierungsfrage sich genauer anzugucken, mache ich das wirklich total gerne. Das ist nämlich, das ist spannend. Irgendwie muss man ja von der theoretischen Seite, also von dem, was wir über Permutationsgruppen wissen, dann in die Praxis, also zu den Flächen kommen. Und der Schritt ist durchaus spannend. So. Wie kann sowas praktisch aussehen? Ich mache hier mal so ein Kästchen mit einem Beispiel. Und dieses Beispiel werde ich dann nicht genau erklären, aber einfach nur, damit man sich vorstellen kann, wie sowas aussieht. Und ich mache auch vielleicht noch ein richtiges Beispiel. SYM4 ist eine Gruppe, die mit niedriger Fixität wirken kann und die deswegen vielleicht für solche Wirkungsfragen interessant ist. Also kann man sich doch mal fragen, gibt es so ein,
so eine Liste mit SYM4 drin, bei der man sinnvoll fragen kann, ob das ein realisierbares Vorwitzdatum ist. Dann gucken wir nach. SYM4 könnte ich mir zum Beispiel angucken auf einer Fläche mit Geschlecht 9, Vorgeschlecht 0 und mit folgenden Punktstabilisator-Dings. 2-1, 3-1, 4-2. So, was steckt da jetzt an Info drin? Was soll mir dieses Datum sagen? Die wirkende Gruppe ist die SYM4. Das Geschlecht der Fläche, auf der die Gruppe, weiße Automorphismengruppe, wirken soll, ist 9. Das Co-Geschlecht 0. Wenn ich also den Bahnraum angucke, dann ist das plötzlich eine Hemisphäre. Und das ist auch erlaubt. Nur das Geschlecht soll mindestens 2 sein. Das Co-Geschlecht darf auch kleiner sein. Und jetzt habe ich hier Informationen darüber, wie die Gruppe wirkt, auf nicht regulären Bahnen. Also da, wo Fixpunkte gemacht werden. Und jetzt steckt hier in diesen Tupeln also Folgendes drin. Es gibt eine Bahn, auf der SYM4 wirkt mit Punktstabilisatoren der Ordnung 2. Das sagt mir jetzt noch nichts über die Fixität, aber es sagt mir, die Punktstabilisatoren haben Ordnung 2. Es gibt eine weitere Bahn, auf der die Punktstabilisatoren Ordnung 3 haben. Und dann gibt es am Ende noch 2 Bahnen, wo die Punktstabilisatoren Ordnung 4 haben. So, das ist einfach nur diese Info, die da jetzt drinsteckt in der Liste. Und jetzt kann man sich also die Frage stellen, gibt es eine Riemannsche Fläche, auf der SYM4 als Automorphismengruppe wirkt, mit diesen Einschränkungen? Also mit Geschlecht 9, aber und so, dass da auf diesen 4 Bahnen, so wie das da steht, die Punktstabilisatoren so aussehen. So, und da muss man jetzt erstmal irgendwie ausrechnen, ob es prinzipiell so eine Riemannsche Fläche geben könnte. Da stecken also noch mehr Kriterien drin, die jetzt hier die Definition nicht noch mit aufgenommen hat. Das kann man nachprüfen, sodass es also eine Chance hat. Und dann kann man sich diese 3 Eigenschaften angucken. Man braucht jetzt also ein erzeugendes System. Ich fange eigentlich mal ganz gerne so an, also mit so Elementen, die Kandidaten sind für so ein erzeugendes System, für die ganze Gruppe, der das alles stimmt, was da steht. Und das funktioniert tatsächlich. Als C11 nehmen wir die Doppeltransposition 1, 2 und 4. Als C21 nehmen wir 1, 2, 4 und gucken gleich mal, ob das alles in Ordnung stimmt. Als C31 nehmen wir den 4-Zyklus 1, 2, 3, 4 und als C32 nehmen wir den 4-Zyklus 1, 4, 2, 3. Und jetzt gucken wir einmal nach. Das erste C hat Ordnung 2, das passt zum ersten Punktstabilator, den wir suchen. Das zweite hat Ordnung 3, das passt zum zweiten Punktstabilator, den wir suchen. Die anderen passen auch, die haben Ordnung 4. Sodass die also jetzt schon mal reinpassen in unsere ganze Notation. Weiterhin, genau, ich brauche keine A's und keine B's, habe auch keine, denn die 0 ist ja 0, das heißt, ich darf auch keine A's und B's brauchen, sodass ich jetzt also hier in dem Spezialfall bin, wo ich die Kommutatorgeschichten nur für diese C's nachprüfen muss, und das ist eine Rechnung, das kann man machen, das stimmt, und ich muss nachprüfen, ob die ganze Gruppe erzeugen, und auch das tun sie, sodass ich also hier mit diesen Kandidaten alles erfülle, was in der Definition steht, was erfüllt sein soll für ein realisierbares Vorwitzdatum. Und dann gibt es einen Satz, den Riemannschen Existenzsatz, ich glaube, so heißt der, der dann sagt, ja, wenn das alles erfüllt ist und wenn die Liste vorher schon so gewisse Voraussetzungen erfüllt hat, dann gibt es wirklich eine Riemannsche Fläche mit all diesen Parametern, sodass die SYM4 da so wirkt, wie geschrieben. Und das ist die Brücke von der Theorie mit unseren einfachen, also später dann immer einfachen, Gruppen und den möglichen Wirkungen mit niedriger Fixität hin in die Praxis zu den Riemannschen Flächen, wo man dann nachguckt, passiert das auch wirklich? Kommt das in der Welt auch wirklich vor? Hier ist so ein erster Vorgeschmack und dann habe ich noch mitgebracht, müssen wir gucken, wie viel Lust wir jetzt noch haben. Ich habe mitgebracht A8 mit irgendeinem Geschlecht, mindestens 2 und mit Co-Geschlecht 1. Und mit nur einer Einschränkung, es soll nämlich eine Bahn geben, wo es einen Punktstabilisator der Ordnung 7 gibt. Und das ist ein Beispiel, das aus der Fixität 3 Geschichte kommt. A8 kann mit Fixität 3 wirken, mit Punktstabilisatoren der Ordnung 7. Und das ist also eine mögliche Wirkung, bei der uns jetzt interessiert, kann die auf einer Riemannschen Fläche so passieren? Und da ist die Antwort, ja, das geht. Da kann man ein passendes Erzeugungssystem für A8 finden, das eigentlich das ganze Zeug erfüllt. Und was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass in all den Fällen, wo man überhaupt zyklische Punktstabilisatoren hat, sodass es überhaupt gehen kann, dass dann da so gut wie alle Kandidaten für irgendwelche interessanten Listen und auch mit gemischter Fixität, dass das immer geht. Man findet immer Riemannsche Flächen, auf denen das umsetzbar ist. Und dann gibt es ein lustiges Beispiel, wo es nicht geht. Und darüber könnten wir jetzt noch reden zum Schluss für heute. Und zwar ist das A5 in so einer ganz kleinen, niedlichen Wirkung, das geht nicht auf einer Riemannschen Fläche. Das andere Beispiel, was ich noch mitgebracht habe, was ganz nett ist, weil es gemischt ist, ist A7. A7 kommt vor in Fixität 3 und 4 mit verschiedenen Punktstabilisatoren. Einmal der Ordnung 7 bei Fixität 3 und der Ordnung 5 bei Fixität 4. Und da gibt es wirklich so eine interessante Realisierung, wo man beide Wirkungen sieht, auf der gleichen Riemannschen Fläche sowas geht. Okay, was nicht geht, ist A5 mit Punktstabilisatoren der Ordnung 2. Und wir gucken mal, was da schief geht. Wir lassen mal diese Kriterien wieder stehen und merken uns, dass ich vielleicht noch kurz was zu du sage, aber auf jeden Fall müssen wir darüber sprechen, wie es im neuen Jahr weitergeht. Ansonsten habe ich tatsächlich ungefähr das erzählt, was ich mir überlegt hatte. Nur überhaupt nicht in der Reihenfolge, aber nein. Okay, hier ist unsere Liste. A5, ganz niedlich, mit Geschlecht irgendwas, irgendwas größer gleich 2, Co-Geschlecht 1. Und die einzige Einschränkung ist, es gibt nur eine nicht reguläre Bahn und darauf haben die Punktstabilisatoren Ordnung 2. Das heißt, wir wissen auch, wie lang die Bahn ist, Bahnlänge der Stabilisatorindex, und das ist nicht realisierbar. Kein realisierbares Kurbelsdatum. Einfach, gerade habe ich an einem Beispiel, zumindest kurz, in dem ich die Erzeuger hingeschrieben habe, erklärt, wie man sehen kann, dass etwas realisierbar ist, indem man die Sachen nachprüft. Und jetzt hier als Kontrast einmal, wie sowas schief gehen kann. Und das möchte ich kurz skizzieren. Was wir hier suchen würden, wäre ja, schreibe ich mal. Wir können ja so mal sowas machen wie angenommen doch. Ja, wir machen mal angenommen doch. Und gucken, was es dann alles geben muss. Angenommen doch. Was brauchen wir? Nach unserer Definition brauchen wir, weil das Co-Geschlecht 1 ist, ein Parameter A1. Ich nenne das einfach A. Entschuldigung, nicht Parameter, ein Gruppenelement A. Genauso brauche ich ein Gruppenelement B. Und dann brauche ich noch, weil ich ja nur diese eine interessante Bahn habe, ein Gruppenelement, nennen wir es C, der Ordnung 2, was meinen Punktstabilisator erzeugt. So. Und ich brauche es so, dass die ganze Gruppe erzeugt wird und dass dieses ganze Zeug stimmt. Wobei Eigenschaft 1 langweilig ist, denn wenn ich mir C hernehme mit Ordnung 2, dann ist 1 automatisch erfüllt. Also mehr kann ich ja nicht prüfen, als ob die Ordnung stimmt. Mehr kann ich also nicht machen. A und B müssen irgendwie so sein, dass jetzt 2 und 3 damit erfüllt sind. Und jetzt möchte ich nicht all diese Rechnungen vorführen, sondern möchte sagen, wie man das ungefähr macht. Naja, was folgt denn aus der zweiten Eigenschaft? Da steht ja hier nur dieses Element C. Und hier steht der Kommutator von A und B. Das heißt, dass diese Formel mir jetzt sagt, dass der Kommutator von A mit B multipliziert mit C das Einzelelement der Gruppe ist. Und das heißt, mit Eigenschaft 3, dass A und B schon die ganze Gruppe erzeugen müssen. Denn C ist invers zum Kommutator von. Das heißt, es trägt nichts zum Erzeugnis bei. Zwei Elemente, ich habe keine Ahnung von der Ordnung oder so. Ich suche zwei Elemente, die die ganze Gruppe erzeugen und deren Kommutator invers ist zu einem Element der Ordnung 2, das heißt, es muss selber auch Ordnung 2 haben.
Und ich weiß, was für Elemente der Ordnung 2 es in Alt 5 gibt. Das heißt, es sind jetzt schon mal sehr, sehr viele Informationen. Und was geht alles nicht? Gucken wir nochmal. A und B können nicht beide Ordnung 2 haben, denn sonst wäre Gene die E-Gruppe, ist es aber nicht. Das heißt, es muss schon irgendeine andere Elementordnung davor kommen. Und so viele Ordnungen gibt es aber auch nicht, die möglich sind. Und was, also ich orientiere mich jetzt an dem, was Patrick Vanadis gemacht hat. Das erste, was man ausschließt, ist, dass A oder B Ordnung 5 haben. Das ist also der erste Schritt. Die Ordnung von A ist nicht 5 und die Ordnung von B ist auch nicht 5. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man kann sich die konjugierten Klassen angucken und kann irgendwie konkret rumrechnen. Patrick hat es so gemacht, dass er Darstellungstheorie benutzt hat und die Charaktertafel von Alt 5 ist auch sehr schön, sehr elegant. Und so kann man ausschließen, dass da die Ordnung 5 vorkommt. Was für Möglichkeiten haben wir denn noch? Wir haben ja schon gesagt, es können nicht beides Evolutionen sein, das heißt, da muss da jetzt Ordnung 3 vorkommen. Sodass man jetzt also OBDA sagen könnte, dass die Ordnung von A 3 ist, das heißt, dass A ein 3-Zyklus ist. Dann kann man sich ja mal alle Elemente angucken, die 3-Zyklen sind und die gleichzeitig mit irgendeinem Gruppenelement zusammen im Kommutator eine Evolution ergeben. Das ist dann so das Nächste, was man sich anschaut. Und dann sieht man, wenn man jetzt zählt, wie viele solche Möglichkeiten es gibt, dass es insgesamt 24 Stück sind. Also jetzt 24 Möglichkeiten für das Doppel AB. Das ist das Nächste, was man ausrechnet. Und da benutzt man einfach auch wieder die Untergruppenstruktur von Alt 5 und die, gegebenenfalls die Charaktertafel, wenn man so arbeiten möchte. Dann kann man es noch ein bisschen einschränken, indem man jetzt nach solchen Möglichkeiten für A und B nicht überall in der Gruppe sucht, sondern man hält A fest, legt A in eine, man sucht im Normalisator einer 2-Sylow-Untergruppe. Das ist dann die nächste Einschränkung, die man macht, dann hat man da weniger, könnte man denken, hat man weniger zur Verfügung, in Wirklichkeit sieht man, dass es keine Einschränkung ist. Und dann ist der Witz eigentlich, man kann A, B im Normalisator einmal 2-Sylow-Untergruppe wählen und jetzt sehen wir schon, wo es schief geht. Denn dann können wir nicht die ganze Gruppe erzeugen. Alt 5 hat ja keine normale 2-Sylow-Untergruppe. Das ist einiges an Rechnung, was da passiert, was ich jetzt nicht alles vorführen möchte, unter anderem, weil da eben so Sachen aus der Darstellungstheorie eingehen, die nicht alle kennen oder die wir nicht alle in der Vorlesung besprochen haben. Aber nur um so ein bisschen zu sehen, wie man da vorgeht. Das ist jetzt eine echt kleine Gruppe. Man kann sich vorstellen, wie schnell das unübersichtlich wird und wie viel Arbeit Patrick also da hatte in seiner Diss, sich das anzugucken für die vielen, vielen, vielen Gruppen, für die vielen, vielen Beispiele. Selbst wenn man das einschränkt, und sich nur noch die Listen anguckt, wo man alles andere schon geprüft hat, da ist dann einfach richtig viel zu tun. Und die Idee ganz häufig war, Kandidaten zu finden für solche Elemente. Meistens war es ja so, dass wir zeigen wollten, dass es realisierbar ist. So dass wir also danach Kandidaten suchen für Elemente, mit denen das passt. Und dann ist häufig die Herausforderung, diesen Schritt 3 hinzukriegen, also dass man wirklich ein erzeugendes System hat. Und da ist super, wenn man dann mit Darstellungstheorie arbeiten kann, mit den Charaktertafeln und mit dem Wissen über maximale Untergruppen dieser ganzen Gruppen, die wir da haben. Weil nämlich dann ganz oft man ausschließen kann, dass da irgendwelche Elementkombinationen zusammen in einer maximalen Untergruppe liegen. Das war ganz häufig der Trick. Okay, jetzt habe ich hoffentlich einen Eindruck davon vermittelt, was da alles so kommt, wenn man dann wirklich ernsthaft mit so einer Klassifikationsfrage anfängt. Und ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte,
wo im Projekt sich Dinge verändert haben, wo Dinge schwieriger wurden, teilweise schwieriger als erwartet. Warum es spannend ist, dann über die Gruppen hinaus zu gucken, wie das später aussieht, wenn man das anwenden möchte. Dazu gerne später mehr. Und ich habe versprochen, ich sage noch was zu den To-Dos. Teilweise habe ich das jetzt schon angerissen. Also was noch zu tun ist, ist gemacht, aber halt noch nicht aufgeschrieben fertig. Das ist dieses Realisierungszeug für Fixität 4 und für die gemischten Fixitäten bei den Federbytes. Was ich super spannend finden würde und wozu ich selber wahrscheinlich nicht die Energie habe, ist, das alles mal in Get verfügbar zu machen. Das wäre ein cooles Projekt, zu sagen, man erschafft da eine Datenbank, irgendwas, worauf man zugreifen kann, sodass wenn man die richtigen Fragen stellt, also zum Beispiel sowas wie Is Low Fixity Group oder so, dass man dann bei konkreten Gruppen nachfragen kann, ist das eine von diesen Gruppen aus unseren Listen für Fixität 2, 3, 4 und dann wird alles ausgespuckt, also ja, nein und im Fall ja auch die möglichen Wirkungen, sprich die möglichen Strukturen für Punktstabilisatoren oder so, sowas wäre richtig cool. Dann wäre natürlich toll, Stufe 2, wenn man das dann fortsetzen könnte auf diese Hurwitz-Daten, wenn man also dann auch fragen könnte, wie auch immer man das jetzt machen will, also zum Beispiel Is Realizable Hurwitz-Datum oder Is Realizable Group im Sinne von wirklich nicht nur mit niedriger Fixität, sondern es gibt auch wirklich eine Fläche dazu und dann werden da vielleicht irgendwelche Parameter ausgespuckt. Das wäre alles ganz toll, wenn es das gäbe. Und viel ist in der Theorie schon da und auch irgendwie aufgeschrieben, sodass man damit arbeiten kann. Aber das dann wirklich schön zugreifbar in Gap zu machen, ist nochmal echt Arbeit und wertvolle Arbeit, denke ich. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sowas cool finden würden. Also benutzen wollen würden. Dann gibt es in der Theorie auch noch ein bisschen was zu tun, weil man ja jetzt, denke ich, mit dem, was wir jetzt wissen, im Nachhinein nochmal gucken kann, wie man da gewisse Aussagen verbessern kann, verstärken kann, die wir gemacht haben. Vor allem zu Fixität 2 und 3. Man kann die Auflösbarkeit noch mit reinnehmen, dann könnte man, denke ich, schönere, größere, nettere Sätze machen. Und, ja, das geht dann aber schon weiter in die Anwendung rein. Ich finde es cool, bei den Beispielen, die wir da jetzt haben, zu gucken, ob man vielleicht auf andere Weise Weierstrasspunkte finden kann. Ob es irgendwas gibt. Ich weiß, dass in der Literatur einfach noch mehr Zeug dazu existiert, wie man noch Weierstrasspunkte finden kann. Nach dem Motto, okay, jetzt haben wir so eine Liste von Gruppen, wo klar ist, dass Schöneberg Satz weit weg ist und dass wir keine Chance haben. Wir wissen aber auch, dass es dazu Flächen gibt, dass da also wirklich interessante Wirkungen stattfinden. Was kann man da jetzt sagen? Haben wir irgendwelche anderen Möglichkeiten, Weierstrasspunkte zu finden? Und mir fällt bestimmt noch mehr ein, aber ich höre jetzt auf, denn das waren jetzt schon mehrere Ideen für Dinge, die man da noch tun könnte und die ich alle spannend finden würde. Und jetzt möchte ich eigentlich nur noch kurz sammeln, wie das im neuen Jahr weitergeht. Wir haben 4 Termine und ich nehme jetzt Wünsche, Vorlieben auf. Ohne dass wir das jetzt im Detail festlegen, was wir wann machen, aber einfach damit ich weiß, worüber ich mich jetzt oder womit ich mich jetzt im Jahreswechsel beschäftige. Ein Vorschlag, ich schreibe meine am Ende. Ich habe ins Todecki was geschrieben und ich sammle jetzt einfach mal hier, was so kommt. Was für Wünsche gibt es, was für Themen wir jetzt nochmal aufgreifen oder vertiefen sollen oder vielleicht auch was, was wir bisher noch nicht angeguckt haben, was aber reinpassen würde. Was gibt es da für Ideen? Adler, anfangen?
Strong Generating Sets.
Ah, okay. Base und Strong Generating Sets, ja. Ne? Genau, können wir schön ein bisschen was zur Theorie und Praxis machen und was mit Algorithmen zu tun hat. Ja.
Ich hätte gleich noch eine Frage, gibt es eigentlich im Markt endlich viele Weierstrasspunkte oder kann es auch unendlich viele geben?
Die Menge der Weierstrasspunkte ist unter gewissen Voraussetzungen endlich und das wird benutzt, um zu zeigen, dass die Automorphismengruppe endlich ist, denn die Automorphismengruppe wird ab dieser Menge.
Ja.
Und dann, irgendwas war da noch, dass man den Kern irgendwie kontrollieren kann. Also da gibt es, ich habe mir das mal angeguckt damals. Ich habe mir das, wann habe ich mir das angeguckt? Als ich mich hier auf die Professur beworben habe, die ich jetzt habe, da habe ich mich auf dieses ganze Riemannsche Flächenzeug extrem doll vorbereitet und mir das alles angeguckt. Und da habe ich mir auch diese Sachen angeguckt, wie man jetzt wirklich da was beweist und wie man die Weierstrasspunkte benutzt. Und ich habe das irgendwie so im Hinterkopf, die Menge ist endlich und man benutzt das und die Wirkung der Automorphismengruppe auf dieser Menge, um zu zeigen, dass die Automorphismengruppe endlich ist. Da muss man sich ja natürlich mit dem Kern befassen bei der induzierten Wirkung und da habe ich mir irgendwas zu angeguckt und ich wurde auch danach gefragt und habe es jetzt aber vergessen. Damals wusste ich es, jetzt habe ich es vergessen.
Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich könnte das jetzt nochmal nachlesen, das wäre wahrscheinlich sofort wieder. Erster Vorschlag. Was haben wir noch für Vorschläge? Ja.
Ja, also vielleicht auch nochmal, wie man irgendwie mit Orbitaldrachen mehr machen kann, als rotisch gesehen.
Interessante Vorlesung stricken. Das würde schon reichen. Ich würde halt darüber reden, in der Theorie, in der Praxis, das heißt, dass ich über verschiedene Suchalgorithmen reden kann und wie das damit anfing und wie sich das weiterentwickelt hat. Und dann kann ich unterwegs nämlich da einsteigen, ab wann Orbitalgrafen eine Rolle gespielt haben und wie. Und dann sind also locker drei Vorlesungen gut gefüllt. Ja.
Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das über deine Expertise hinausgeht, aber was ich manchmal festgestellt habe, wenn man mit großen Gruppen wegrechnet, manche Sachen funktionieren richtig schnell und manche Sachen gehen einfach gar nicht. Also vielleicht so ein bisschen über Komplexität von Algorithmen sprechen, wenn das noch im Rahmen ist.
Jein. Komplexität im theoretischen Sinne ist häufig außerhalb meiner Expertise, aber sowas wie Praktikabilität ist manchmal was, worüber ich was weiß, weil ich auch selber da was mache. Das heißt, das könnte ich, wenn wir schon so über sowas reden, dann könnte ich das mit einfließen lassen und könnte was darüber sagen, wie schwierig gewisse Probleme überhaupt algorithmisch sind und also was man darüber weiß, vielleicht auch ein bisschen warum. Das nehme ich, ja genau, ich höre jetzt auch zu reden und nehme es aber mit als Interessensbekundung und dass ich das quasi mit einfließen lasse, da wo es passt und da wo ich auch wirklich was sagen kann. Denn ja, ab einem gewissen Punkt übersteigt das total meine Expertise.
Aber es gab doch diesen einen hatte jener Vortrag, glaube ich, wo irgendwas über Komplexität und so geredet wurde.
Manzi Chang war das, glaube ich, ne? Die hat unter anderem erklärt, warum Normalisator so schwierig
ist. Ja, genau. Also, das, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass vor allem Normalisator und so ziemlich alles schon mehr oder weniger NP-vollständig ist. Also, zumindest.
Wenn gewisse andere Sachen NP-vollständig sind, dann das auch, genau. Ja. Also, Normalisator ist schwer.
Das ist interessant, weil das Conjugate geht immer relativ schnell.
Ja, das ist auch, eigentlich ist das relativ schwierig, aber dafür gibt es halt schon sehr viel gute Heuristik und sehr viel gute Algorithmen. Und total, also wenn wir da reingehen, das ist super interessant, das ist auch total spannend, wenn man sich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Systemen anguckt. Es gibt Sachen, die in Magma ultra schnell sind und wir wissen nicht warum, weil die Veröffentlichungen dazu, zu den Algorithmen, wenn es da überhaupt was gibt, das nicht hergeben, dass es so schnell ist. Das heißt, da muss irgendwie noch was anderes im Hintergrund eine Rolle spielen, was nicht veröffentlicht ist und wir können dann auch mal nicht in den Code gucken. Das ist halt kommerzielle Software. Bei Gap können wir reingucken. Ich höre jetzt auf zu reden, weil es sehr nah an meinem Forschungsthema ist und weil ich mich ein bisschen zusammenreißen muss. Ja. Aber ja, wie wir sehen, werden wir ganz locker 4 Wochen mit sehr interessantem Zeug füllen. Wenn es keine Gegenstimmen gibt, denn jetzt habe ich bei mehreren Leuten durchaus Interesse gesehen, aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich werde diese 4 Wochen hassen, können wir das bitte nicht machen.
Das nicht.
Gut, dann haben wir einen Plan. Ich steige damit ein, Basic Strong Generating Sets, und dann gucken wir, wie weit wir da auf der Schiene kommen, wie konkret ich das machen kann und wo überall ich auch was zu Schwierigkeit, Praktikabilität und so sagen kann. Dann habe ich jetzt ein bisschen was zu tun, aber es wird mir Spaß machen, weil ich da manches schon weiß und weil ich das alles toll finde. Also vielen Dank für diese wunderbare Auswahl an den Vorschlägen. Dann können wir jetzt eigentlich aufhören mit dem Vorlesungsteil von heute. Gut? Prima. Dankeschön. Ich mache das Audio aus.